Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim. Gut, dass ihr da seid. Ich habe nämlich gerade eine Wette mit Kakadu laufen. Er behauptet doch tatsächlich, dass er alles weiß, was hier in diesen Schulbüchern steht, die ich heute mitgebracht habe. Ja, und das will ich gerade nochmal überprüfen. Kakadu, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also, guck mal, was haben wir hier? Sachunterricht. Warum können sich Eisbären und Pinguine in freier Wildbahn nicht treffen?
Weiß ich. Pinguine leben am Südpol und Eisbären in der Arktis.
Ja, das stimmt. Na gut. Wie wär's denn damit? Nenne mir die vier Himmelsrichtungen in der richtigen Reihenfolge.
Norden, Osten, Süden und Westen. Kann man sich leicht merken mit nur Ochsen saufen Wasser.
Ja, ist ja richtig. Gut, dann eben etwas aus dem Mathebuch. Was ist 7 plus 3 plus 4 minus 2 plus 44 geteilt durch 2?
28.
Ach gut, dann versuche ich es nochmal mit dem Deutschbuch. Wie schreibt man Kunststofffenster?
Mit 3F.
Respekt, Kakadu. Du weißt echt eine Menge. Aber weißt du auch, was Jakutisch für eine Sprache ist?
Lass mich mal überlegen. Das ist schwierig.
Ja.
Ich komme nicht drauf.
Ha, hab ich dich. Dann weißt du doch nicht alles, was in den Schulbüchern steht. Und du kannst jetzt doch noch etwas lernen. Wie wir alle, denn wir erfahren jetzt alles über Schulbücher. Wie sahen die früher aus, wie in anderen Ländern? Und was macht eigentlich ein gutes Schulbuch aus? Kathi Obermann nimmt uns mit an einen besonderen Ort der Schulbücher. Zusammen mit einem schrägen tierischen Begleiter. Und das ist nicht Kakadu, so viel kann ich schon mal verraten. Ach ja, und wo Jakutisch gesprochen wird, das hören wir auch.
Ich mag den Atlas, die zwei Englischbücher, weil ich Englisch liebe.
In Deutsch, da mag ich sehr dolle das Wörterbuch, weil das mir in manchen Geschichten, die ich schreibe oder Aufsätze, die ich schreibe, sehr doll weiterhilft.
Ich mag alle vier Mathebücher und dann noch unser Schreibbuch.
Zahlen. Die liegen doch immer so schwer im Magen.
Ich mag alle meine Bücher aus Deutsch, Sachkunde, Mathe, weil ich halt die Schule liebe.
Und ich mag am liebsten Lesebücher. Schöne, dicke Lesebücher. Mit Ketchup und Mayo. Köstlich.
Wie bitte? Schulbücher mit Ketchup und Mayo? Mhm. Welcher Witzbold war das denn jetzt?
Wieso Witzbold? Ich war das.
Und wie heißt du?
Ecki.
Na schön, dann hör mal gut zu, Ecki. Wir wollen uns hier jetzt ganz ernsthaft und professionell mit dem Thema Schulbücher beschäftigen. Ja. Und ich glaube, da können wir dich nicht bei gebrauchen.
Ja, aber ich bin der wahrscheinlich größte Schulbuchexperte der Welt. Ich habe mich schon durch Schulbücher gefressen. Da wart ihr alle noch Urschleim. Und ein gutes Schulbuch erkenne ich auf den ersten Biss. Das braucht jahrhundertelange Erfahrung.
Ja, aber du bist ja nur ein Wurm.
Was soll das heißen, bloß ein Wurm? Ich bin ein Schulbuchwurm. Meine Familie ernährt sich schon seit 5 Generationen ausschließlich von Lehrbüchern.
Ist das nicht ein bisschen eintönig?
Mitnichten. Schulbücher sind die Feinkost unter den Druckwerken.
Ach so.
Nichts schmeckt so lecker wie Wissen.
Na schön. Dann komm halt mit nach Braunschweig.
Braunschweig? Wieso Braunschweig?
Na, weil da die größte Schulbuchsammlung der Welt steht.
Ui.
Im Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung.
Das muss ja ein Schlaraffenland sein.
Nee, nix da. Die Bücher sind für dich tabu. Da wird nichts angeknabbert. Versprochen?
Auf Ehre und Gewissen.
So, alle da? Prima. Wie es aussieht, sind wir genau im richtigen Moment angekommen. Guck mal, der Postbote hat gerade einen großen weißen Sack abgegeben.
Ich glaube, ich bin im Paradies.
Ecki, du hast mir was versprochen.
Klar, bloß gucken, nicht knabbern, versteht sich. Aber sieh doch mal, der ganze Saal, alles voll mit Schulbüchern. Die Regale bis zur Decke hoch. Oh mein Gott, ich habe schon mindestens 10 verschiedene Sprachen gesehen. Da ist ja wirklich für jeden Geschmack was dabei.
Ja, aber jetzt komm doch endlich mal. Guck mal, Susanne Leonhardt, die Bibliothekarin, die wird schon ganz zappelig. Die hält schon, seit wir da sind, diesen weißen Sack in der Hand.
Das ist ein Postsack.
Sieht unspektakulär aus.
Richtig, ziemlich unspektakulär mit so einem Pappzettel, wo wir sehen, also es kommt aus Lettland von einem Herrn Zibuls. Und der ist hier gut bekannt. Das ist ein Fibelsammler. der auch forscht. Der lebt in Lettland, der kommt uns aber auch regelmäßig besuchen. Und der tauscht immer mit uns Fibeln oder ABC-Bücher, die wir doppelt haben, nicht mehr im Bestand brauchen oder die er gesammelt hat. Und wir tauschen uns gegenseitig aus. Und in diesem Postsack sind jetzt Sachen, die wir noch nicht haben, die er uns zur Verfügung stellt, weil er sie doppelt hat. Und dafür schicken wir ihm wieder Sachen von uns, die wir nicht mehr brauchen.
Ich kann es kaum glauben. Es gibt also auf der ganzen Welt Forscher, die sich für Fibeln und Schulbücher interessieren?
Wir haben sehr viel im Moment Leute aus Slowenien, Kroatien, Serbien. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt.
In der Schulbuchbibliothek in Braunschweig liegen mehr als 250.000 Lehrbücher aus 180 Ländern. Die deutschen Schulbücher sind seit 1945 sogar komplett. Wenn ihr also gemeinsam mit euren Eltern die Bibliothek besuchen würdet, könnten euch eure Eltern die Bücher zeigen, mit denen sie früher gelernt haben.
Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Postsack? Können wir den endlich mal öffnen?
Ja, doch.
Jetzt machen wir den mal auf. Dann gucken wir uns mal an, was da Schönes drin ist.
Kenne ich nicht. Riecht aber interessant.
Das ist nicht immer so einfach zu entscheiden, was ist das jetzt für eine Sprache.
Das erste Büchlein ist sehr schön bunt und die Schriftzeichen sehen aus wie malerische Kringel. Zum Glück hat Herr Zibuls einen Spickzettel vorne ins Buch geklebt.
Das ist also aus Indien, es ist tamilisch. Und wie man sieht, wenn man es aufblättert, ist es tatsächlich sowas wie ein ABC-Buch. Auch wenn wir es nicht erkennen und die Schrift nicht lesen können. Und es ist sehr schön zu sehen, wie diese Zeichen geschrieben werden. Das ist hier mit Pfeilen.
Tatsächlich. Da sind Pfeile, die die Schreibrichtung vorgehen. Das ist ja eine super Idee.
Oh, sehen die köstlich aus, diese tamilischen Buchstaben. Darf ich nur mal einen ganz kleinen haben?
Ecki, es reicht. Wenn du dich nicht zusammenreißen kannst, fliegst du raus.
Ja, ja, ist ja schon gut.
So, was haben wir dann noch? Das ist wieder was ganz anderes. Kurdisch.
Susanne Leonhardt greift nochmal in den Sack und zieht eine echte Rarität heraus. Sieht russisch aus.
Das heißt zwar Bukware, aber mit Doppel-A, dann ist es nicht russisch, sondern jakutisch. Genau. Russland hat ja ganz, ganz viele verschiedene Völker. Und da haben wir auch eine ganz große Sammlung an wirklich Fibeln, zwar alle für Russland, aber für auch die unterschiedlichen Volksgruppen.
In dieser Fibel wird besonders das bäuerliche Leben dargestellt. Hühner, Schweine, Landwirtschaft. Ganz anders im nächsten Buch.
Das ist eine nenzische Fibel. Das ist ein Nomadenvolk ganz oben im Nordosten von Russland. Da gibt es auch nicht mehr viele von. Aber die haben eine eigene Fibel. Die haben hier so schöne Pelzmützen an und dicke Jacken. Und die haben halt so Schlittenhunde.
Gäbe es Herrn Zibuls nicht, dann hätten die Experten in Braunschweig keine Chance, an diese extrem seltenen russischen Fibeln zu kommen. Die werden nämlich nur in kleiner Stückzahl produziert und auch nur dort verkauft, wo die jeweiligen Volksstämme leben.
Das sind jetzt für Sie aber auch richtige Schätze.
Ja, also wenn wir den Herrn Zibuls nicht hätten, der für uns diese Dinge sammelt, würden wir viel weniger haben. Das ist ein richtiger Schatzgräber und der hat auch wirklich manchmal so richtig tolle Sachen, die er uns dann gar nicht gibt, weil er sie nur einmal hat. Und dann bringt er die aber immer mit, um zum Angeben. Evenkisch. Habe ich auch noch nie gehört. Muss ich auch googeln. Ich hatte letztens eine... Und da stand Orokisch drin. Und dann habe ich Orokisch eingegeben. Also es ist nicht immer so einfach, auch das rauszukriegen. Das ist also meine Aufgabe auch, sich dann diese Fibeln sozusagen in unseren Bestand aufzunehmen und in den Katalog irgendwie reinzubekommen. Das heißt, ich muss auch ein bisschen recherchieren jetzt. Was ist das genau für eine Sprache? Wo kommt es genau her?
Und erst wenn das alles geklärt ist, bekommt die Fibel eine Bibliotheksnummer, erscheint im Katalog und kann ausgeliehen werden. Auch das älteste Schulbuch der Sammlung hat eine solche Nummer. Es ist aus dem Jahr 1648, also mehr als 360 Jahre alt. Frau Leonhardt hat extra für das alte Buch weiße Handschuhe angezogen. Aber bevor wir weitermachen, muss ich erstmal schnell gucken, wo Ecki abgeblieben ist. Ich habe da nämlich ein ziemlich ungutes Gefühl. Ecki? Ecki?
Ja, ich komme. Ich war nur mal ganz kurz was essen. Was nachschlagen?
Du Freundchen, ich warne dich. Ab jetzt bleibst du schön hier, wo ich dich im Auge habe.
Spielverderberin.
Vielfraß.
Pfü.
So, Entschuldigung, Frau Leonhardt. Wie war das jetzt nochmal mit den Handschuhen?
Die ganz alten Sachen liegen hier nicht so einfach rum. Da muss man tatsächlich vorher Bescheid sagen, dass man die gerne sehen möchte. Dann muss man eben diese weißen Handschuhe anziehen, weil damit das Buch geschont wird. Und man muss auch immer hier vorne sozusagen bleiben, wo die Kollegen gucken, was man denn damit macht.
Sicher ist sicher. Susanne Leonhardt legt einen großen dunklen Klappkasten auf den Tisch.
Das haben wir ja auch hier so immer extra verpackt. Das steht also auch nicht einfach so im Regal, sondern in so einem Archivkasten. So, und das ist nämlich das älteste Schulbuch, was wir hier haben. Und zwar von 1648. Das ist ein Geografie-Schulbuch. Und zwar ist das in Lateinisch. Also hier steht jetzt De España. Dann ist eigentlich klar, dass es Spanien ist. Oder zum Beispiel Luxemburg.
Darf ich mal sehen? Das ist ja klein. Eigentlich nur ein Büchlein. So groß wäre ein Vokabelheft, dafür aber ziemlich dick. Und fast nur Text. Ha, genau wie ich's mag. Und dann sozusagen als Nachtisch auf den letzten Seiten ein paar bunte Zeichnungen. Was soll denn das sein?
Ich denke, das sollen Menschen sein aus fremden Ländern. Aber nix da mit Nachtisch. Wer hat denn das damals wohl benutzt? Die Dorfkinder ja wohl eher nicht, oder?
Also Bildung war ja auch oft wirklich ein Privileg von Leuten, die eben auch reicher waren. Also die haben Zugang zu solchen Büchern gehabt.
Unterrichtet wurde damals, also 1648, allerdings noch nicht in Schulen, sondern zu Hause, von Hauslehrern. Die kamen zu den reichen Familien und unterrichteten die Kinder. Meist nur die Söhne, denn man war noch lange der Meinung, dass Frauen keine Bildung brauchen. Schlimmer noch, viele Gelehrte glaubten, dass zu viel Wissen Frauen sogar schaden würde, weil ihr Gehirn damit angeblich überfordert sei.
Hör, was für ein Blödsinn! Die schlauesten Würmer unserer Familie sind alle Frauen und Mädchen. Meine Cousine Lilly zum Beispiel, die hat schon so viel Wissen gefressen, die spricht nur noch in Versen.
Oh je, das kann ja wohl auch nerven, oder?
Also ich finde das eigentlich ganz schön.
Bist wohl verknallt, was?
Unsinn. Ich interessiere mich nur für Bücher.
Na dann guck mal.
Das hier zum Beispiel, das sieht sehr spannend aus.
Ja, Susanne Leonhardt hat uns noch ihr Lieblingsbuch rausgesucht. Ein Nachdruck von einem uralten, handgeschriebenen Lehrbuch aus einem Kloster.
Eine serbische Fibel. Das hat ein Mönch mit der Hand geschrieben.
Und zwar lange bevor der Buchdruck erfunden wurde. Mönche und Priester waren über viele Jahrhunderte die einzigen, die richtig lesen und schreiben konnten. Die großen Klöster hatten meist imposante Bibliotheken, in denen das gesamte Wissen der damaligen Zeit lagerte. Aber auch schon lange vorher gab es Schulbücher. Bei Ausgrabungen im heutigen Irak haben Forscher Unterrichtsmaterial aus dem 3. Jahrtausend vor Christus gefunden.
Hochinteressant. Das habe selbst ich noch nicht gewusst.
Tja, es waren Wortlisten, die belegen, dass die Kinder schon damals lesen, schreiben und rechnen lernten. Wann allerdings das wirklich erste Lehrbuch der Welt entstand, kann uns Susanne Leonhardt nicht sagen. Da meint sie, sollen wir Eckhard Fuchs fragen, den Direktor des Schulbuchinstituts.
Das weiß man nicht. Und das weiß man schon deshalb nicht, weil Schulbücher haben verschiedene Entwicklungsetappen durchlaufen. Und ich glaube, eine ganz entscheidende Zäsur ist die Zeit, als der Buchdruck erfunden worden ist. Und erst mit der Erfindung des Buchdruckes war es möglich, Bücher und damit auch Schulbücher massenhaft zu produzieren.
Außerdem, erklärt Eckhard Fuchs weiter, hängt die Entwicklung des Schulbuchs ganz eng mit der Entwicklung der Schule zusammen.
Die Schule, wie ihr sie kennt, gibt es erst seit etwa 120 Jahren. Und erst seitdem haben wir auch Schulbücher und haben wir auch verschiedene Unterrichtsfächer. Und seitdem gibt es dann halt auch Schulbücher für den Deutschunterricht oder für Mathematik.
Naja, das kann ich bestätigen.
Mit den Büchern von heute waren die damaligen allerdings kaum zu vergleichen.
Korrekt.
Ah ja, die sahen ganz, ganz, ganz anders aus. Das, was ihr heute wahrscheinlich an Schulbüchern auch gerne mögt, nämlich viele Bilder, weniger Text, das alles gab es vor 120 Jahren nicht. Da waren die Schulbücher reine Texte, lange Texte. Und ich würde mal behaupten, dass ihr sehr gelangweilt gewesen wäret, wenn ihr heute solche Schulbücher lesen müsstet.
Größeres Handbuch für Schüler zum Gebrauch im Unterricht in Bürgerschulen. Kapitel 1, Bibelkunde. Kapitel 2, Landes- und Verfassungskunde. Kapitel 3, Geschichte der christlichen Kirche.
Kapitel 4, christliche Sonn- und Feiertage. Boah, staubtrockene Kost, sag ich euch. Fast so schlimm wie...
Der belehrende Rechenmeister.
Oh, je.
Oder die Kunst, in 8 Tagen alle arithmetischen Aufgaben schnell und sicher lösen zu lernen. Kapitel 1, von den 4 Spezies, als da wären Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
da schüttelt's mich ja richtig. Ich hasse Zahlen. Die kriegt man doch immer so schlecht runtergeschluckt. Was haben wir denn hier?
Anschaulich ausführliches Realienbuch. Enthaltend Geschichte, Erdkunde, Naturgeschichte, Physik, Chemie und Mineralogie.
Oh, das ist doch mal ein echter Leckerbissen. Ein herzhafter alter Schinken. Schön dick und voller fetter Buchstaben.
Das glaub ich ja wohl jetzt nicht. Hast du da eben die Ecke abgebissen?
Ich? Nein. Wirklich, also, das war ich nicht.
Was es nicht. Das ist hier eine öffentliche Bibliothek und kein Wurmimbiss. Mensch, was machen wir denn jetzt?
Die kleine Ecke.
Ja, von wegen kleine Ecke. Den halben Buchrücken hast du weggefressen. Da gibt's nur eins. Wir müssen in den Keller. Zu Brunhilde Kampe.
Hallo, jemand zu Hause?
Gott sei Dank, sie ist da.
Wer denn eigentlich?
Na, Brunhilde Kampe, die Buchbinderin. Sie erweckt in ihrer Werkstatt alte Schulbücher zu neuem Leben. Und ihr können wir vielleicht unbemerkt das angeknabberte Buch unter den Reparaturstapel schieben.
Super Idee.
Pass auf, ich verwickle sie in ein Gespräch und du schiebst das Buch im richtigen Moment da hinten unter den alten Atlas.
Alles klar.
Ich sehe schon, Sie haben hier was für ein Buch jetzt gerade hier.
Deutsches Lesebuch.
Für Volksschulen.
Für Volksschulen von 1940.
Aha, ist das jetzt schon eher ein altes bei Ihnen oder noch ein frisches?
Das ist schon ein altes. Doch, ja. Doch.
Für sein Alter sieht es eigentlich noch ziemlich passabel aus. Nur der Buchrücken ist abgerissen, wenn das mal kein Schulbuchwurm war.
Also am liebsten repariere ich Bücher, die noch nicht ganz schrecklich zerfallen sind. Also je kaputter ein Buch ist, umso schwieriger ist das Ganze natürlich wieder aufzuarbeiten. Ne? Weil das Papier gerade bei den älteren Büchern sehr porös ist und das lässt sich immer schwer bearbeiten.
Und ich stelle mir vor, ein Schulbuch, das geht ja nun durch viele Hände. Gerade die Eltern sind ja nicht mitgenommen, oder?
Ja, früher hat man ja nicht jedes Jahr ein neues Schulbuch gekriegt. Ne? Da ging die ja über mehrere Jahrgänge. Also ich weiß noch, ich hatte auch ein relativ kaputtes Lesebuch, als ich zur Schule gegangen bin. Das war dann auch schon durch 10 Hände gegangen. Die bringen wir wieder in Ordnung, weil die müssen ja lesesaaltauglich sein. Man muss sie benutzen können. Der Falz ist immer das Teil, was am Buch immer als erstes kaputt geht. Der Rücken geht ab. Ne?
Genau wie bei dem Lesebuch, das da gerade vor Brunhilde Kampe auf dem Tisch liegt und auf seine Reparatur wartet.
Also erst muss ich den Einschlag machen.
Ein bisschen sieht der Arbeitsplatz aus wie bei der Weihnachtsbastelei. Ein großer Topf mit Leim, ein Pinsel, Stoffstücke. Brunhilde Kampe streicht ein Stoffstück mit Leim ein und klebt es auf den Buchrücken. Jetzt noch gründlich festdrücken, um die Ecken kleben und fertig.
Wichtig ist immer, dass bei alten Büchern so gut wie möglich der alte Charakter erhalten bleibt. Das, was gemacht werden muss, muss man natürlich machen. Aber ansonsten soll man auch in 100 Jahren noch sehen, wie das Buch mal im Original ausgesehen hat.
Jetzt muss es nur noch trocknen und dann geht es zurück in die Bibliothek.
Ne? Genau.
Für Bücher, bei denen nur der Rücken repariert und ein paar Seiten gepflegt werden müssen, braucht Brunhilde Kampe etwa eine Stunde pro Buch. Aber es kommen natürlich auch viel zerfetztere Schulbücher in der Buchbinderei an. Manchmal muss Brunhilde Kampe dann sogar zum Äußersten greifen, zum Bügeleisen.
Also die ganz alten, wirklich zerknüttelten Bücher, die werden dann vollkommen auseinandergenommen. Jedes Einzelblatt wird ausgebügelt mit einem richtigen Bügeleisen. Man könnte sagen, ein Puppenbügeleisen vielleicht, ein ganz kleines. Und damit werden dann das komplette Buch, egal wie dick es ist, ausgebügelt.
Psst, ey, Ecki, ja. Hast du alles erledigt?
Mission erfüllt. Buch abgelegt.
Dann lass uns hier verschwinden. Ja. Tschüss, Frau Kampe. Wir müssen dann mal weiter. Du, mir ist da unten bei der Arbeit mit den alten kaputten Büchern ein ganz komischer Gedanke gekommen. Was, wenn wir einfach auf Schulbücher verzichten würden? Eine Schule ohne Bücher, wäre das wohl möglich?
Hallo? Und von was soll ich dann leben?
Ja,
ich könnte mir eine Schule ohne Bücher nicht vorstellen. Also ich könnte es mir vorstellen, aber irgendwie möchte ich das so nicht haben. Weil manchmal da möchte ich auch eher so von den Büchern abschreiben und nicht immer von den Lehrern das erklärt bekommen haben.
Also ich könnte mir eine Schule nicht ohne Bücher vorstellen, weil man muss ja auch schreiben. Und wenn man das dann nur am Computer machen würde, dann würde man ja irgendwann ein Computerkind werden, nur noch am Computer sitzen und viereckige Augen bekommen.
Ich kenne eine Schule, die nur mit Computern betrieben wird, aber das würde ich auch nicht so schön finden, weil wenn man einen Vertrag schließen soll, dann muss man das auch unterschreiben. Wenn man die Schrift nicht mehr kann, kann es nicht mehr lesen. Und dann, ja, das ist doof.
Nee, war ja auch nur Spaß. Schule ohne Bücher, wie blöd wäre das denn? Ich meine, was wir heute dank unserer Schulbücher alles lernen, Mathe, Deutsch, Navi, Kunst, Englisch, davon konnten Kinder vor 100 Jahren ja nur träumen. Die sollten damals nämlich nur drei Dinge eingebimst kriegen. Lesen, Schreiben und Gehorsam.
Auf der anderen Seite war damals der Schulunterricht auch noch sehr stark mit Religionsunterricht verbunden. Das heißt, man hat damals Schreiben, aber auch Rechnen gelernt anhand entweder der Bibel oder eines sogenannten Katechismus. Und ein Katechismus, das muss ich euch jetzt erklären, ein Katechismus ist ein Buch, das aus Fragen besteht. Fragen in der Regel zur Bibel, die dann die Kinder damals lesen mussten. Sie haben also mit dem Erlernen des Lesens und des Schreibens auch gleichzeitig die Bibel kennengelernt.
Klingt voll öde, oder?
Heute wissen wir sehr viel mehr darüber, wie ihr lernt und wie man den Unterrichtsstoff auch in Schulbüchern so aufbereiten kann, dass ihr auch durch den Umgang mit dem Schulbuch selbst lernt, das gelernte Wissen auch woanders anzuwenden.
Ich denke, es könnte ein sehr interessantes Experiment sein. Wenn ihr mal ein Schulbuch von heute neben eins von vor 100 Jahren legt, ich wette 10-1, ihr findet die Bücher von heute 1000-mal leckerer. Also ich meine natürlich besser.
Und warum?
Na, weil sie einfach leichter verdaulich sind. Glaubt mir, die Mischung macht's. Ein richtig schmackhaftes Buch, das braucht Texte, Bilder und Erklärungen. Da könnt ihr jeden erfahrenen Bücherwurm fragen.
Ich frage aber lieber mal die Kinder. Was denkt ihr denn? Wie müsste das perfekte Schulbuch aussehen?
Ich würde die Bücher so machen, dass mindestens auf einer Seite zwei kleingedruckte Erklärungen dastehen, für die, die es besser mit Bildern können. Und ein paar Aufgaben, die man selber lösen kann.
Also ich finde, es sollte bunt sein auf den Seiten, also fröhliche Farben haben. Einmal so ein Erklärungskasten. Und nicht so leichte Aufgaben, sondern die für die Klassenstufe einfach entsprechend gut
sind. Ich finde, das perfekte Buch soll so sein, dass am Anfang immer auch ein Bild ist, dass da schon mal am Anfang steht, was auf dich zukommt und dass es schön gestaltet ist.
Ja, und solche Schulbücher, die dürften wirklich jedem schmecken. Da wünsche ich allseits guten Appetit beim Wissenfressen.
Mahlzeit.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend.
Lecker Schulbücher, lasst es euch gut schmecken. Schulbücher heute, gestern und in anderen Ländern. Kathi Obermann hat zum Start in das neue Schuljahr nachgeforscht, was es für Unterschiede gibt. Mit freundlicher Unterstützung von Bücherwurm Ecki. Nee, das ist natürlich nicht Ecki, das ist Esel, um es genau zu nehmen, ein Esel, der auf dem Tierschutzhof Kleinsien in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Ein Paradies für Tiere, die aus elenden Verhältnissen kommen und dort ein neues Zuhause gefunden haben. Kakadu und Rieke, die nehmen euch am Sonntag mit auf den Hof. Um 7:45 startet die Reise. Vorher hören wir uns noch einmal mit dem Kakadu für Frühaufsteher am Sonntagmorgen 7:30 und einer Geschichte zum Wachwerden. Bis dahin, genießt das schöne Wetter, eure Ferien oder euer Wochenende mit ganz viel Sonne. Stunde. Hier im Deutschlandradio Kultur geht es jetzt gleich weiter mit dem Musikmagazin Magazin Tonart. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.
Hallo?
Schön am Strand.
Herrlich, die Sonne, das Meer.
Du, Athena, wollen wir die Mädchen da vorne ärgern?
Warum denn das?
Na, einfach so, das macht Spaß. Wir könnten ihnen die Schnüre von ihren Bikinis heimlich aufmachen.
Und dann?
Na, dann fallen die Bikinis runter.
Und dann?
Na, dann sind sie fast nackig.
Und dann?
Dann ist es lustig.
Echt? Jetzt weiß ich auch, warum die Mädchen so lachen.
Warum denn?
Weil du deine Badehose beim Kopfsprung verloren hast.